Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, noch ein Hinweis von einem Podcast-Kollegen.
Hallo, ich bin Andreas Sator, ich bin Journalist bei der Standard und Macher von Erklär mir die Welt. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahren mit der Klimakrise, dem Artensterben, mit Nachhaltigkeit. Und ich weiß, dass diese Themen viele überfordern, mich auch immer wieder. Ich habe aber keine Lust mehr auf Weltuntergangsstimmung, aber auch nicht darauf, dass wir unseren Enkelkindern die Zukunft verbauen. Deshalb starte ich einen neuen Podcast und der heißt Sonne und Stahl. In Sonne und Stahl suche ich mit schlauen, engagierten Menschen pragmatische Lösungen. Der Podcast ist für alle, die in der Klimakrise Teil der Lösung sein möchten. Die erste Staffel von Sonne und Stahl erscheint ab jetzt wöchentlich. Überall, wo es Podcasts gibt, am besten gleich abonnieren.
Es ist Tag 68 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil. In der Ukraine gibt es Sorge vor einer deutlichen Ausweitung russischer Angriffe in den kommenden Wochen. Die Kämpfe im Osten und Süden der Ukraine gehen indes unvermindert weiter. In der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol ist die humanitäre Lage nach Einschätzung der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen eine totale Katastrophe. Und die Evakuierung der Zivilistinnen und Zivilisten geht nur sehr schleppend voran. Zusätzlich gibt es jetzt immer mehr schreckliche Berichte über sogenannte Aussieblager oder auch Filtrationslager. Was es mit diesen Lagern auf sich hat, erfahrt ihr heute von meiner Kollegin Evelyn Peternell aus dem Kurier Außenpolitik-Ressort. Und wir halten euch natürlich auch über alle anderen wichtigen Meldungen zum heutigen Tag am Laufenden. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Dienstag, der 3. Mai und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Ein Ende ist weit und breit nicht in Sicht. Der Krieg in der Ukraine geht mit unverminderter Härte weiter. Nun gibt es eben in der Ukraine Sorge vor einer deutlichen Ausweitung russischer Angriffe in den kommenden Wochen. Mehrere ukrainische Medien haben am Dienstag vom US-Sender CNN einen Bericht zu Spekulationen aufgegriffen, dass Kreml-Chef Wladimir Putin bereits in wenigen Tagen in Russland den Kriegszustand verhängen könnte und auch eine Generalmobilmachung anordnen könnte. Auch der Chef der ukrainischen Militäraufklärung hat von russischen Vorbereitungen auf eine offene Mobilisierung von Soldaten und Reservisten gesprochen. Belege dafür gibt es nicht, auch keinen Kommentar zu den jüngsten Gerüchten. Über eine mögliche Generalmobilmachung spreche ich nachher auch gleich mit meiner Kollegin Evelyn Peternell im Interview. In der heftig umkämpften Hafenstadt Mariupol wird indes weiter versucht, Zivilistinnen und Zivilisten in Sicherheit zu bringen. Laut Ärzte ohne Grenzen gäbe es auch kaum Wege, die Menschen medizinisch zu versorgen. Zwar soll es einige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer geben, die Medikamente in die Stadt schmuggeln würden, allerdings handelt es sich dabei nur um sehr kleine Mengen an Arzneimitteln. Mariupol wurde bereits kurz nach Kriegsbeginn am 24. Februar von russischen Truppen belagert. Inzwischen haben sie die strategisch wichtige Stadt weitgehend eingenommen. Nur das Gelände des Stahlwerks Azovstal steht noch in Teilen unter Kontrolle von ukrainischen Soldaten. In den dortigen Bunkeranlagen sollen der ukrainischen Nationalgarde zufolge noch 200 Zivilisten sein, unter ihnen auch 20 Kinder. Russland spricht von etwa 2500 ukrainischen Militärs und ausländischen Söldnern, die sich dort gemeinsam mit den Zivilisten verschanzt hätten. Nach ukrainischen Angaben haben am Montagabend 20 Zivilisten das belagerte Werk verlassen können. Die Evakuierungsaktion habe aber erst mit 5-stündiger Verspätung stattfinden können, weil, so heißt es zumindest, das Werksgelände wieder von russischen Soldaten beschossen worden ist. Die Lage in der Ukraine wird zunehmend unübersichtlich. Informationen zu verifizieren oder auch zu falsifizieren ist oft schwierig. So gibt es etwa auch bereits länger Berichte von sogenannten Aussieblagern, die Ukrainerinnen und Ukrainer durchlaufen müssen, damit sie zum Beispiel Mariupol verlassen dürfen. Und die Berichte, die es über diese Lage gibt, sind erschreckend. Um über besagte Lager zu sprechen, ist jetzt meine Kollegin Evelyn Peternell aus dem Kurier Außenpolitik-Ressort hier bei mir im Studio. Hallo Evelyn.
Hallo.
Evelyn, es steht ja der Vorwurf von Deportationen im Raum und jetzt gibt es erstmals auch offizielle Bestätigungen. Kannst du kurz erklären, was es denn einerseits mit diesen Vorwürfen und andererseits auch jetzt mit diesen Bestätigungen auf sich hat?
Ja, es ist so, dass die Ukraine schon seit einigen Wochen den Vorwurf erhoben hat, dass Abertausende, also mittlerweile sind es ungefähr 1 Million Ukrainer Richtung Russland deportiert worden seien, darunter auch 200.000 Kinder. Und Präsident Zelensky hat das, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen das erste Mal gesagt und gestern in seiner Videoansprache wieder. Die Russen haben das immer unkommentiert stehen lassen und jetzt seit kurzem haben sie das auch durch offizielle bestätigt, dass es so ist, dass sehr viele Ukrainer in Russland gelandet sind. Allerdings unterscheiden sich die Erzählungen. Die Ukraine behauptet, die Menschen würden deportiert werden. Die Russen sagen natürlich, die Menschen wurden befreit. Sie sind freiwillig nach Russland gekommen. Das sind Flüchtlinge, ganz dieselbe Art und Weise Flüchtlinge, wie wir sie hier in Österreich haben.
Mhm. Gibt es irgendwelche Gründe oder weiß man schon die Gründe, warum Russland das jetzt erstmals offiziell bestätigt?
Das ist schwer zu sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch daran liegt, dass es erste Berichte gibt von Leuten, die diese, also das auf Englisch heißen sie Filtration Camps oder auf Russisch heißt es auch Filtratia, das sind so Aussiebecamps, die eingerichtet wurden an den Stadtgrenzen von Mariupol zum Beispiel. Da haben die Russen versucht, die Ukraine irgendwie auszusieben. Da stehst du dann 3 Tage mit deinem Auto in einer Kolonne, darfst nicht aussteigen. Und es wird herausgesiebt, wer ist ein ukrainischer Nazi jetzt unter Anführungszeichen, also wer ist eine theoretische Gefahr, wenn er nach Russland verschleppt wird und wer nicht. Die keine Gefahr sind, dürfen dann weiter Richtung Westen reisen, die anderen werden nach Russland gebracht. Berichte über diese Lager sind jetzt bei uns aufgepoppt seit kurzem. Vielleicht ist das der Grund, warum die Russen jetzt plötzlich, sie geben es ja nicht zu, also dem Thema einen anderen Rahmen geben.
Was kannst du uns denn über diese Aussiebecamps erzählen? Also viel wissen wir ja nicht. Vielleicht kannst du auch kurz erklären, wie man hier überhaupt an Informationen kommt und was wir anhand dieser Informationen über diese Camps sagen können.
Ja, also es gibt Berichte von Leuten, die eben, also wenn man versucht aus Mariupol zu fliehen, setzt man sich in ein Auto und kommt aus der Stadt nur dann raus, wenn man durch so ein Lager fährt. Und Menschen, die in diesen Lagern waren, eben für einige Tage, können eben darüber berichten. Da gibt es Berichte in britischen, englischen Medien, BBC, NBC etc. haben Leute interviewt dazu. Aber auch russische Investigativmedien und auch natürlich ukrainische Medien. Das heißt, das ist schon sehr glaubhaft, weil die Leute erzählen alle dieselben Geschichten. Die beschreiben die Lager auch sehr gleich und die erzählen von ziemlich grauenhaften Zuständen dort, davon, dass sie geschlagen worden sind, teilweise gefoltert worden sind, bis zur Bewusstlosigkeit und immer ging es darum, bist du ein ukrainischer Nationalist, bist du ein Nazi, bist du eine Bedrohung für uns. Die meisten erzählen, dass sie vorher ihre Handys gelöscht haben, damit ja nicht irgendwie nachweisbar ist, dass sie, keine Ahnung, theoretisch mit einem Journalisten wie eben uns Kontakt hatten, weil das wäre dann schon problematisch. Sie haben keine blau-gelbe Fahne auf dem Handy als Hintergrundbild, also alles, was irgendwie gefährlich sein könnte. Und ein Teil der Leute, die es dann in den Westen geschafft haben, die Russen gehen haben lassen, die können ihre Geschichte erzählen. Die anderen, und davon gibt es eben auch viele, die entweder in den Lagern verbleiben oder weiter nach Russland gebracht werden, deren Geschichte kennen wir nicht oder nur sehr, sehr vereinzelt, weil von denen hört man nichts mehr.
Und da dringt aber doch ab und zu Informationen durch von denen, die dann nach Russland gebracht werden. Kannst du uns da kurz schildern, was man da an Informationen bekommt von denen?
Also russische Medien, also die in Russland verboten sind, die berichten, wie gesagt, sehr vereinzelt von Eltern, die ihre Kinder zum Beispiel in Russland erreicht haben. Das sind junge, meistens wehrfähige Männer, die bis nach Sibirien gebracht werden, dort irgendwo in Blockhütten im Wald, ich würde es jetzt Umerziehungslager nennen, gesteckt werden, wo sie offensichtlich Stunden bis Tage lang mit Propagandavideos konfrontiert werden, wo ihnen erzählt wird, die Ukraine sei kein eigenständiges Land, das ist eine Erfindung, ein Unfall der Geschichte. Also quasi das, was wir in russischer Propaganda auch mitbekommen, aber halt in Dauerbeschallung, das ist richtiges Brainwashing, würde ich sagen. Wie gesagt, davon gibt es sehr vereinzelte Berichte. Also ich kann nicht sagen, ob das stimmt. Ich habe leider auch noch nie persönlich mit jemandem sprechen können, dessen Kind in so einem Lager ist. Aber die News-Outlets, die Geschichten bringen, die sind schon sehr glaubwürdige Quellen, würde ich sagen.
Mhm. Es wird ja jetzt im Moment auch mit ganz viel Spannung auf die kommende Woche hingeblickt, nämlich vor allem auf den 9. Mai. Kannst du kurz erklären, warum und was es mit diesem Tag auf sich hat?
Ja, der 9. Mai ist der Tag der Kapitulation Nazi-Deutschlands und das ist, also bei uns wird am 8. Mai gefeiert, in Russland wird der 9. Mai als Tag des Sieges gefeiert und der ist seit 1945 ich würde sagen, vermutlich der wichtigste russische Feiertag oder war auch immer der wichtigste sowjetische Feiertag. Dieser Tag ist schon ein großer Bestandteil der nationalen Identität Russlands, weil Russland erzählt sich die Geschichte, unsere Nation, unsere Identität fußt darauf, dass wir Nazi-Deutschland in die Knie gezwungen haben. Wir sind die Befreier Europas quasi. Und dieser Tag ist immer gefeiert worden mit einer wirklich pompösen Militärparade in Moskau, wo Putin am Podium sitzt, meistens umgeben von Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg, die paar, die es noch gibt. Und das ist so ein bisschen nationale Folklore gewesen. Die letzten 20 Jahre über hat im Westen keiner ernst genommen. Das war halt so ein bisschen auch eine Militärschau, Demonstration der eigenen Stärke. Da werden halt dann auch Raketen aufgefahren und so. Und heuer hat der Tag natürlich eine andere Bewandtnis. Lange hat man geglaubt, dass Putin am 9. Mai quasi den zweiten Sieg verkünden will, weil der Krieg, auch wenn er nicht so genannt wird, diese Spezialoperation in der Ukraine, die findet schon in der Tradition des Zweiten Weltkriegs statt. Also diese Befreiung von den Nazis, die Geschichte wiederholt sich quasi. Mhm. Militärisch wird er das jetzt nicht schaffen. Das ist relativ evident.
Den Sieg zu verkünden.
Genau. Mhm. Also erstens, Kiew ist nicht eingenommen, nicht mal der Donbass wurde so in den Grenzen verteidigt, wie Putin das vorgehabt hat. Und was man jetzt zuletzt so hört, sind Gerüchte darüber, dass Putin wohl in die andere Richtung argumentieren will und am 9. Mai eine Generalmobilmachung verkünden könnte. Das heißt, alle Männer im wehrfähigen Alter in Russland würden eingezogen werden. Also das heißt nicht, dass sie jetzt an die Front geschickt werden, aber sie müssten sich gefechtsbereit halten quasi. Sie dürfen das Land nicht mehr verlassen. Und das käme jetzt einer offiziellen Kriegserklärung gleich. Dann wäre die Spezialoperation keine Spezialoperation mehr, sondern würde sich Russland wirklich im Krieg befinden. Und das wäre schon nochmal eine andere Botschaft nach innen hin.
Mhm. Weil du sagst, eine andere Botschaft nach innen hin. Glaubst du, würde da die Stimmung im Land irgendwie durch eine Generalmobilmachung kippen können gegen Putin, weil sie dann sagen, jetzt werden wirklich unsere Söhne, all unsere Söhne, bereitgestellt und eventuell in den Krieg geschickt?
Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also wünschenswert ist es natürlich. Das sagt, glaube ich, jeder, der im Westen auf die Ukraine blickt. Wahrscheinlich ist es aber eher nicht befürchtet. Also zum einen wird der russischen Bevölkerung, also mindestens seit Februar und auch schon zuvor, erzählt, dass nicht Russland sich im Krieg befindet, sondern der Westen den Russen den Krieg erklärt hat. Und das hat die Stimmung in Russland tatsächlich so ein bisschen aufgepeitscht und hat so einen Rally Round the Flag-Effekt provoziert. Also so die Leute stellen sich wirklich tatsächlich hinter Putin und hinter den Kreml und seine Politik. Und auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass jetzt jeder einzelne 18-Jährige gleich in die Ukraine geschickt wird. Das Land hat 145 Millionen Einwohner. Also bis das kippt, wird, befürchte ich, noch sehr, sehr viel Zeit vergehen.
Und vor allem ist dann auch die Frage, was für Möglichkeiten würde es überhaupt geben oder dass die Bevölkerung gegen Putin überhaupt vorgehen könnte.
Das kommt noch dazu. Also eine Demonstration welcher Art und Weise auch immer ist in Russland nicht nur verboten, sondern mittlerweile wirklich fast denkunmöglich. Also es gibt völlig abstruse Geschichten von Menschen, die verhaftet werden, weil sie blau-gelbe Sneakers anhaben. Also das ist jetzt die Spitze des Eisbergs, aber so die Demonstrationen, die man zum Beispiel 2012 nach der Wahlfälschung Putins gesehen hat, wo wirklich also bis zu 100.000 Leute auf der Straße waren, das ist alles völlig undenkbar mittlerweile. Also es hat ein Crackdown stattgefunden, der in den 22 Jahren unter Putin so noch nie stattgefunden hat. Und dass da jemand sich hinstellt mit dem Megafon und es ist wirklich undenkbar, ja.
Wir haben vorher auch schon über die stark umkämpfte Hafenstadt Mariupol gesprochen, die ja ein sehr, sehr wichtiger Dreh- und Angelpunkt jetzt auch in diesem Krieg ist. Die Situation vor Ort ist ja katastrophal. Du hast vorher kurz gesagt, es gibt jetzt auch Neuigkeiten aus Mariupol, nämlich vor allem aus dem Azovstal.
Genau, also dieses Stahlwerk, das ist ja ein riesiges Gelände, das auch unterkellert ist, wo noch immer tausende Soldaten und auch um die 1.000 Zivilisten, hieß es, mit Kindern sich aufhalten. Das ist ja wieder seit langem belagert und dort ist dieses Azov-Regiment, das ja so ein bisschen eine negative Punzierung bei uns hat, weil das so mal so leicht rechtsextrem oder ins Rechtsextreme tendierende Kämpfer auch sind und waren. Die verschanzen sich dort und die haben jetzt gesagt, dass offensichtlich die Russen das Stahlwerk erstürmen wollen. trotz der Tatsache, dass sich da drinnen Zivilisten befinden. Also die von der UN angestoßenen Evakuierungen die letzten Tage, die haben ja wie die meisten Fluchtkorridore irgendwie so gut wie gar nicht funktioniert. Also da waren die, das ist irgendwie im Zehnerbereich gewesen, so 10 bis 20 Leute kamen da raus. Also kann jetzt durchaus passieren, dass das noch wirklich grausig endet dort.
Evelyn, dann sage ich vielen herzlichen Dank für deine Erläuterungen.
Ich sage danke für die Einladung.
Die Erstürmung des belagerten Stahlwerks soll mittlerweile also begonnen haben. Sobald es hier neue, gesicherte Informationen gibt, lest es wie immer sofort auf kurier.at. Und jetzt gibt es noch ein paar Meldungen zum heutigen Tag. Der Krieg in der Ukraine lässt ja auch die Preise steigen, und zwar nicht nur bei der Energie, sondern auch bei den Lebensmitteln. Am heutigen Dienstag haben Bundeskanzler Nehammer, Vizekanzler Kogler und Landwirtschaftsministerin Köstinger zu einem Gipfel zur Lebensmittelversorgung ins Bundeskanzleramt eingeladen. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette und Vertreterinnen und Vertreter der Erzeugung, Verarbeitung, des Handels und der Wissenschaft haben sie über Maßnahmen beraten, um Österreichs Versorgungslage auch in Zukunft zu gewährleisten. In einer Pressekonferenz nach dem Gipfel sagt Köstinger:
Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat das Thema der Versorgungssicherheit zu einem sehr großen werden lassen. Wir haben vor allem die Frage der Energieversorgung bereits seit mehreren Monaten sehr intensiv in Diskussion. Und gleichzeitig sehen wir natürlich auch das Thema der Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln in Europa größer werden. Ich darf vielleicht mit der guten Nachricht beginnen. Der Selbstversorgungsgrad und damit eben auch die Versorgung von Lebensmitteln für unsere Bevölkerung in Österreich ist gesichert.
Grund dafür ist vor allem auch der hohe Selbstversorgungsgrad, den wir in Österreich haben. Bei Getreide liegt er etwa bei 94%, bei Erdäpfeln bei 90% und bei Fleisch überfüllt Österreich sogar den Selbstversorgungsgrad. Und zurück zum Ende heißt es für den ehemaligen Spitzenpolitiker Heinz-Christian Strache, denn der Fernsehsender Puls 24 hat mit dem ehemaligen Vizekanzler einen Film gedreht, der am 3. Ibiza-Jahrestag, also am 17. Mai, im Fernsehen laufen soll. Im Trailer zum Film, der nun veröffentlicht worden ist, ist Strache mit Koffer, Hoodie und veganen Sneakern am Flughafen zu sehen. Gemeinsam mit dem Filmteam dürfte der ehemalige Politiker zu seinem politischen Ground Zero gereist sein, sprich in jene Finca in Ibiza, in dem ihm eine Falle gestellt wurde und er heimlich mit Bild und Ton aufgezeichnet wurde. Genau dieses Video, das am 17. Mai 2019 von Süddeutsche und Spiegel veröffentlicht wurde, führte ja auch zu seinem politischen Ende. Ob Strache sich also jetzt neu erfinden möchte? Wir bleiben gespannt. Und wir blicken noch kurz in die USA, denn dort sorgt jetzt ein geleakter Urteilstext des Supreme Courts für Aufsehen. Denn der Text lässt darauf schließen, dass der oberste Gerichtshof der USA möglicherweise kurz davor steht, das landesweite Recht auf Abtreibung zu kippen. Alles zu dem geleakten Dokument und was es bedeutet, könnt ihr wie immer auf kurier.at nachlesen. Damit war es für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt wie immer von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Und falls ihr für den Weg heim von der Arbeit, eure abendliche Laufrunde oder einfach fürs Entspannen auf der Couch noch mehr Podcasts haben wollt, dann klickt einfach auf kurier.at/podcasts. Dort findet ihr von True Crime Podcast bis zu Fußball Podcast so gut wie alles. Also hört euch einfach mal durch. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Hoffentlich könnt ihr noch ein paar Sonnenstrahlen genießen und hört doch auch morgen wieder rein.